온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티븐 아우스 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
올라 아우스 리오 데 자네이로. Ihr lauscht einer neuen Ausgabe des Onda Info, das wieder einmal in Brasilien produziert worden ist, in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Pulsar Brasil. Pulsar ist die Presseagentur von AMARC, dem weltweiten Netzwerk der freien und kommunitären Radios mit Sitz in Buenos Aires und Rio de Janeiro. Die Mitarbeiterinnen von Pulsar reisen gerne und wir laden euch ein, uns zu begleiten. Im Oktober ging es in die Ferne, ins japanische Nagoya, wo die 10. UNO-Konferenz der Konvention über biologische Vielfalt stattfand. Im zweiten Teil dieses Onda-Infos hört ihr, was die Mitgliedstaaten dieser Konvention gegen das weltweite Artensterben und gegen die grassierende Biopiraterie unternehmen wollen. Die Berichterstattung von Pulsar lässt vor allem Indigenas zu Wort kommen, deren Beitrag zum Erhalt biologischer Ressourcen von der UNO mittlerweile anerkannt wird, während die Pharmaindustrie in gewohnter Manier ihre Profitinteressen mit der Patentierung dieser Ressourcen verfolgt. Zunächst aber geht es nach Argentinien, in die Stadt La Plata, wo der 10. Weltkongress von AMARC stattfand. 6 Tage lang wurde über Sinn und Unsinn des alternativen Rundfunks debattiert, es wurden Kontakte und Netzwerke geknüpft, neue Repräsentanten gewählt und mangelnde Transparenz moniert. Im Mittelpunkt der Debatten stand der Kampf um eine demokratische Mediengesetzgebung. Argentinien wie Uruguay sind positive Beispiele, wo ein neuer rechtlicher Rahmen trotz des massiven Protests seitens kommerzieller Medien die Grundlage dafür schafft, dass freie und kommunitäre Radios endlich ohne Angst vor Repression eine andere Form des Rundfunks hörbar machen können.
Pulsar Brasil na Mark 10, direto da Argentina.
Für mich ist das Wichtigste, dass die Bewegung der kommunitären Radios auf internationaler Ebene besser zusammenarbeitet. Wir wollen die Erfahrungen, die wir in Lateinamerika gesammelt haben, mit denen in anderen Regionen austauschen. Es war ein erfolgreiches Treffen und wir haben die Diskussion vieler Themen vertiefen können.
So kommentierte die Chilenin Pia Maria Mata vom feministischen Radio Tierra ihre Wahl zur neuen Präsidentin des weltweiten Radionetzwerks am letzten Tag des AMARC-Kongresses. Die Wahl ist auch eine Anerkennung für die sehr aktive Radiobewegung des lateinamerikanischen Subkontinents. Zugleich wurde ein neuer strategischer Plan für die kommenden 4 Jahre verabschiedet. Im Mittelpunkt dieses Aktionsplans stehen die Einflussnahme auf die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen der Medienlandschaft in allen 5 Kontinenten. Zudem sollen die oft prekären Existenzbedingungen nicht kommerzieller Sender mittels Vernetzung und Erfahrungsaustausch insbesondere im Bereich der Finanzierung und Organisationsstruktur verbessert werden. Auf diese Weise soll der soziale wie politische Einfluss der Radios auf die Gesellschaft verstärkt werden. An die 600 Journalistinnen und Aktivisten der Radioszene nahmen an den Workshops und Podiumsdiskussionen teil. Es war vor allem ein Erfahrungsaustausch, ein Kennenlernen und Lernen, wie nicht kommerzielles Radio gemacht wird, wie es organisiert werden kann, welche Sprachen es spricht und wie es sich zur Wehr setzt. Benio Danale Vilo vom Nationalen Netzwerk der Community Radios in Mosambik erzählt, wie die Bewegung der nicht kommerziellen Sender in ihrem Land begann.
Samba de uma marinero, samba de uma boiadeiro.
História das rádios, uma viagem nas ondas das rádios comunitárias.
A história do movimento de rádio no meu país começou por aí nos anos 76, 77, onde surgiram as primeiras rádios.
Die Bewegung der Radios organisierte sich ab Mitte der 70er Jahre. Auf Initiative der Regierung entstanden die ersten lokalen Radios, die eine wichtige Funktion innerhalb der Gemeinden hatten. Es gab Programme zur Gesundheit, Tipps zu Fragen der Mutterschaft und anderen Problemen des Alltags. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit war die Analphabetenrate in Mosambik mit 97% extrem hoch. In diesem Kontext spielten die Radios gemeinsam mit sozialen Organisationen eine sehr wichtige Rolle. Sie motivierten die Menschen, zur Schule zu gehen, Krankenhäuser zu nutzen und Impfprogramme für die Kinder wahrzunehmen. Bald darauf begann ein neuer Krieg, der 17 Jahre dauerte, wodurch die Radios diese Rolle nicht mehr wahrnehmen konnten. Zu Beginn der 90er Jahre entstanden neue Radios, aber dieses Mal wirklich kommunitäre Radios. Sender, die der Gemeinde gehörten, von der Gemeinde organisiert werden und ein Programm von und für die Gemeinde ausstrahlen. Heute gibt es rund 70 kommunitäre und lokale Radios. Viele Programme unterstützen die Entwicklung in Mosambik. Es geht um Themen wie AIDS, Malaria, Landwirtschaft oder Müttersterblichkeit. Auch bezüglich der politischen Teilnahme sind die Radios wichtig. Sie lassen die Menschen zu Wort kommen. Hier können sie ihre Rechte einfordern. Zudem nehmen sie Einfluss auf die Politik. Es gibt Fälle, in denen Funktionäre entlassen wurden, weil die Leute gesagt haben, dass sie nichts taugen, dass sie nicht im Sinne der Gemeinde arbeiten.
Historias desde las radios.
Un recorrido por la vida reciente de nuestra región
en el relato de las emisoras comunitarias.
Mi nombre es Shizuyo Yoshitomi. Yo vengo de la ciudad de Kobe, Japón. Y nuestra radio se llama EGMYY. Ese YY significa como un ambiente muy...
Ich komme aus der Stadt Kobe in Japan. Unser Radio heißt EGMYY. Das bedeutet so viel wie angenehme Atmosphäre. Als das große Erdbeben Kobe erschütterte, stellten wir fest, dass viele Menschen kein Japanisch sprachen. Sie waren von allen wichtigen Informationen ausgeschlossen. Da begannen wir, Radio auf 5 Sprachen zu machen. Das Radio ist ein Instrument für eine bessere Kommunikation. Durch das Radio können wir uns gegenseitig besser verstehen, andere Kulturen und andere Sprachen kennenlernen. Wir lernen unsere Nachbarn kennen und wie wir uns im Fall von Katastrophen gegenseitig helfen können. Dies ist wichtig, um eine reifere und demokratischere Gesellschaft aufzubauen.
Nosotros podemos hacer una sociedad más madura y más democrática.
Sonja Lima aus dem Nordosten Brasiliens erzählt, wie das Radio die Menschen dazu bringt, sich auszudrücken. Diejenigen, die sonst nicht zu Wort kommen, nehmen sich das Mikrofon und erzählen, was ihnen auf der Seele liegt.
Liberta ist ein Produktionszentrum, das von Frauen gemacht und koordiniert wird. Wir haben ein Straßenradio, mit dem wir Leute und Gruppen der Gemeinde motivieren, ihr eigenes Radio zu machen.
A gente estava num parque da cidade, Parque Solon Lucena, no centro de João Pessoa. E aí tem mendigo que passa vários dias ali por perto.
Einmal waren wir im Stadtpark im Zentrum von João Pessoa. Da war ein Bettler, der tagelang in unserer Nähe war, sich aber nicht traute zu sprechen. Schließlich kam er doch zu uns und entpuppte sich als sehr kultiviert. Einer, der Reden halten und Gedichte vortragen konnte. Er drückte sich über das Mikrofon aus. Es war wunderbar, die Zeit mit ihm zu verbringen. Er roch nicht gut, da er auf der Straße lebte. Und zuerst fanden wir es sehr unangenehm. Am Ende haben wir den Geruch nicht mal mehr bemerkt. Es war eine irre Erfahrung. Unser Radio klingt wie die Region. Es klingt wie die Stimme der Ausgeschlossenen. Wir wollen, dass diese Menschen gehört werden. Es ist toll, wenn du Kindern und alten Leuten zuhörst oder Menschen, die als verrückt bezeichnet werden. Im Radio können sie sich plötzlich ausdrücken und ihre Stimme wird durch den Sender verstärkt. Das ist freies Radio, dieser Raum, sich auszudrücken, das Wahrnehmen des Rechts auf Kommunikation.
História das Rádios. Uma viagem nas ondas das rádios comunitárias. Cobertura especial da Agência Pulsar.
Ihr hört eine Collage von Radiogeschichten. Diese Kurzreportagen sind Teil der Berichterstattung der Agentur Pulsar vom Weltkongress des Radionetzwerks AMAG. Diese und viele andere Geschichten sind auf der Internetseite www.agenciapulsar.org auf Spanisch und Portugiesisch zu hören. Luis da Silva half beim Aufbau eines nicht kommerziellen Radiosenders in Guinea-Bissau. In dem westafrikanischen Land betreiben Schüler ein Umweltradio für die gesamte Gemeinde.
Você sabe que a maioria da nossa população é camponesa. Como tal, fazem devastação florestal, que é para poder fazer a agricultura.
In unserer Region leben vor allem Bauern, die für die Landwirtschaft die Wälder roden. Zudem profitiert die Regierung von Verträgen mit Unternehmen, die Holz vermarkten und die Abholzung vorantreiben. Um die Menschen in dieser Situation zu sensibilisieren, haben wir das Radio ins Leben gerufen. Mit den Umweltprogrammen nahm das Ausmaß der Entwaldung ab. Fast alle Mitarbeiter des Radios sind Schüler. Wenn sie die 9. Klasse abgeschlossen haben, ziehen sie zumeist in die Stadt. Dann suchen wir nach neuen Radiomachern. Die Leitung des Radios liegt in den Händen der Gemeinde. Sie verwalten das wenige Geld, das wir haben. Das Programm beinhaltet Umweltthemen, Gesundheit. Es ist die Gemeinde, die ihre Themen aussucht. Und wir spielen vor allem traditionelle Musik, die Musik der Leute. Sie interessieren sich nicht für moderne Musik. Sie fühlen sich am wohlsten, wenn sie ihre eigene Musik hören.
Zu Yapa Benagas aus Honduras berichtet, wie wichtig unabhängige Radios während des Militärputsches im vergangenen Jahr gewesen sind.
Historias desde las radios.
Un recorrido por la vida reciente de nuestra región
en relatos de las radios comunitarias.
Mi radio se llama Radio Marcala. Yo soy de Honduras.
Ich bin von Radio Makala in Honduras. Der Putsch in Honduras am 28. Juni 2009 hatte Auswirkungen auf unser Radio und die Meinungsfreiheit. Wir litten unter Repression, aber merkten auch, dass das Radio eine wichtige politische Funktion hatte. Während des Putsches war das Radio unser einziges Instrument, eine andere Version der Geschehnisse in unserer Region darzustellen. Zu sagen, dass es kein Präsidentenwechsel, sondern ein Staatsstreich gewesen ist. Zugleich konnten wir die verschiedenen sozialen Akteure miteinander in Kontakt bringen und so zur Mobilisierung gegen den Putsch beitragen.
Aktoren sociales con otros actores sociales dentro de nuestro país en este tema del golpe de Estado para provocar la movilización, para provocar, digamos, de alguna manera hacer incidencia y el otro también el reconocimiento que en nuestro país pues no todas.
Die kommunitären Radios machten deutlich, dass nicht alle Medien in Honduras gleichgeschaltet werden konnten, dass es alternative Medien gibt, die auf die Politik Einfluss nehmen können. Oft fragen wir uns in den Radios, was bewirkt unsere Arbeit? Stärken wir die Autonomie der Menschen? Als wir während des Putsches feststellten, dass die Leute das Radio hörten und es verteidigten, wurde uns bewusst, welche wichtige Funktion die Radios haben, dass sich die Menschen dieses Kommunikationsmittel aneigneten. Für sie war es nicht das Radio eines bestimmten Kollektivs, sondern das Radio von Makala, das Radio einer Region des Landes.
Die Vielfalt der Erfahrungen vermittelte das Gefühl, trotz aller Schwierigkeiten und Unebenheiten beim Radiomachen, Teil einer heterogenen Bewegung zu sein, die eine andere Kommunikation ausprobiert und Spaß dabei hat. Allerdings wurde auch gestritten. Wie in anderen Netzwerken mangelte es nicht an interner Kritik. Insbesondere die mangelnde Transparenz und die fehlende Vermittlung zwischen den Repräsentanten und den Radios an der Basis wurde moniert. So ergänzte das Plenum den vom Vorstand vorgelegten Aktionsplan mit der Forderung, die interne Demokratie und Informationsvermittlung zu verbessern. Auch wurde festgeschrieben, dass regionale und kulturelle Unterschiede sowie die Genderfrage in Zukunft als Querschnittsthemen zu den Leitlinien von AMAG gehören werden. Die neu gewählte Vizepräsidentin des Frauennetzwerks, Maro Chavez, thematisierte die mangelnde Beteiligung von Frauen, sowohl in vielen Radios wie auch in den Gremien von AMAG.
Nur wenn die Rolle der Frauen innerhalb der einzelnen Radios gestärkt wird, können sie auch als Vertreterinnen innerhalb des Netzwerkes die Politik mitbestimmen. Zuerst auf nationaler, auf regionaler und schließlich hier auf der internationalen Ebene.
Die zentralen Themen des Treffens waren das Menschenrecht auf Kommunikation, die Bedeutung von Basisradios für eine gerechtere Welt und das Verhältnis von Genderfragen und Kommunikation. Auf Veranstaltungen ging es um neue Informationstechnologien, Radio von und für Kinder, Radios in Zeiten von Krieg und Katastrophen, indigenen Widerstand und Sprachenvielfalt. In Workshops wurde über Programmgestaltung, partizipative Strukturen, kollektive Gestaltung und die Schwierigkeit der Finanzierung nicht kommerzieller Radios debattiert. AMAG hat mehrere Arbeitslinien entwickelt, um diese Herausforderungen anzugehen. Diese Programme sind in den verschiedenen Regionen unterschiedlich entwickelt. In Lateinamerika und Asien funktionieren sie momentan am besten. Die Programme umfassen die Aus- und Weiterbildung von Radiomacherinnen, Unterstützung bei der Entwicklung einer demokratischen oder kollektiven Verwaltung der Radios und die Produktion von Nachrichten durch Presseagenturen wie Pulsar. Die derzeit wichtigste Aktionslinie ist das Programm zur rechtlichen Unterstützung der Sender und zur Durchsetzung des Rechts auf Kommunikation. In fast allen Ländern leiden die kommunitären und freien Radios unter gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die nicht kommerziellen Medien benachteiligen oder schlicht kriminalisieren. Frank de la Rue, UNO-Sonderberichterstatter zum Schutz der Meinungsfreiheit, macht die Existenz von Medienmonopolen für diesen Missstand verantwortlich.
El tema de la libertad de expresión tiene múltiples principios, pero uno de los principios fundamentales es el de diversidad y pluralismo.
Meinungsfreiheit basiert auf mehreren Prinzipien und eines der wichtigsten ist Vielfalt und Pluralismus. Dieses Prinzip bedeutet, dass es in einem Land eine Vielfalt von Medien und Meinungen geben muss, denn zunächst einmal geht es darum, Zugang zu Informationen zu haben. Dieses Recht ist unvereinbar mit der Existenz von Monopolen oder dominierenden Medienkonzernen. Wenn es eine Konzentration im Mediensektor gibt, werden Informationen manipuliert. In Lateinamerika, aber auch beispielsweise in Italien gibt es private Monopole oder auch staatliche Monopole, bei denen alle Fernsehkanäle in einer Hand oder einer Mediengruppe konzentriert sind. Dies verletzt die Informations- und Kommunikationsfreiheit. Es ist eine Begrenzung der Meinungsfreiheit. Notwendig ist also eine Medienvielfalt, nicht nur Vielfalt von Informationen, sondern von Medien in dem Sinne, dass verschiedene Teile der Gesellschaft ihre eigenen Medien haben.
Esto implica también diversidad de medios, no solo de información, sino de medios en el sentido de que diferentes sectores del pueblo deben tener medios propios.
Als Instrument im Ringen um eine solche Vielfalt hat AMAG Leitlinien für eine demokratische Mediengesetzgebung entwickelt, die mittlerweile von vielen internationalen Organisationen bis hin zur UNO anerkannt worden sind. Sie dienen dazu, in allen Ländern Einfluss auf die Vergabe von Frequenzen und die öffentliche Förderung des nicht kommerziellen Rundfunks zu nehmen. Ein wichtiger Aspekt dieser Leitlinien ist die Forderung, die Frequenzen grundsätzlich in drei gleich große Sektoren aufzuteilen: den öffentlich-staatlichen, den privat-kommerziellen und den nicht-kommerziellen Bereich. Diese Aufwertung der kommunitären Basismedien wurde in Anlehnung an internationale Menschenrechtskonventionen entwickelt, in denen nicht nur das Recht auf Kommunikation, sondern auch das Recht auf Teilhabe aller an den Medien festgeschrieben ist. In Lateinamerika, wo insbesondere Länder wie Mexiko oder Brasilien unter einem machtvollen Medienmonopol in Händen weniger Konzerne leiden, hat diese Argumentation schon einige zukunftsweisende Änderungen gebracht. Zuerst in Uruguay und vergangenes Jahr in Argentinien wurden Mediengesetze verabschiedet, die diese Dreiteilung der Frequenzen sowie eine nachhaltige Förderung von Basismedien vorschreiben. Für UN-Berichterstatter Frank de la Rue ist das von kommerziellen Medien rundweg abgelehnte Mediengesetz Argentiniens ein Vorbild in Sachen Menschenrecht und Informationsfreiheit.
Argentinien hat die grundlegenden Prinzipien der Meinungsfreiheit, die auf regionaler Ebene in der Lateinamerikanischen Menschenrechtskonvention und auf universeller Ebene innerhalb der UNO erarbeitet wurden, in einem Mediengesetz umgesetzt. Das ist es, was wir Berichterstatter und Berichterstatterinnen uns wünschen, dass die Empfehlungen, die wir erarbeiten, konkrete Auswirkungen auf die Gesetzgebung und die Gesellschaft haben. Das Wichtigste dabei ist, dass für das begrenzte Gut der öffentlichen Radio- und Fernsehfrequenzen eine gleichberechtigte Nutzung seitens nicht kommerzieller, kommerzieller und öffentlicher Anbieter festgelegt worden ist.
La diversidad biológica y el medio ambiente del planeta están amenazados.
¿Hay soluciones? ¿Quién las propone? ¿Quién paga la cuenta?
La conferencia sobre biodiversidad en Japón buscará respuestas.
Acompaña la cobertura especial de la agencia Pulsar.
Es ist wichtig festzuhalten, dass wir Indigenas erstmals im Rahmen einer solchen UN-Konferenz die Möglichkeit hatten, aktiv teilzunehmen und unsere Forderungen zu formulieren. Schlussendlich war es aber kein transparenter Prozess. Es war Japan, das einen Konsenstext vorgeschlagen hat, der die Regeln definiert, mit denen in Zukunft über die Verteilung der Gewinne aus genetischen Ressourcen entschieden wird.
Für Carmen Boscan, die kolumbianische Sprecherin des Biodiversitätsnetzwerks von Indigener Frauen, war die 10. Konferenz der Mitgliedstaaten der Konvention über biologische Vielfalt Ende Oktober im japanischen Nagoya zumindest teilweise ein Erfolg. Entgegen den Erwartungen wurde ein internationales Gesetzeswerk verabschiedet, das die Praxis der Biopiraterie in Zukunft erschweren wird. Dieses sogenannte Nagoya-Protokoll soll den Zugang und die Vorteilsaufteilung bei genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen rechtlich bindend regeln. Das Feilschen um Formulierungen und konkrete Zielvorgaben hatte allerdings zur Folge, dass die Richtlinien großen Spielraum für Interpretationen lassen. Warum die Debatte über dieses Protokoll so kompliziert ist, erklärt Michael Freien, der für den Evangelischen Entwicklungsdienst EED in Nagoya dabei war.
Das Protokoll gegen Biopiraterie hat das Problem, dass es schon seit 5 Jahren intensiv verhandelt wird. Inhaltlich gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Im Kern geht es darum, dass die Industrieländer die genetischen Ressourcen, die größtenteils in den Entwicklungsländern beheimatet sind, nach wie vor umsonst nutzen wollen, nach wie vor sich nicht an das Prinzip der vorherigen und informierten Zustimmung halten wollen, respektive in diesem Protokoll die Bedingungen möglichst weich formulieren wollen. Und die Entwicklungsländer haben natürlich die andere Idee. Sie wollen möglichst harte Formulierungen haben und wollen die Industrieländern an der Stelle möglichst wenig Auswege geben. Darum streitet man in dieser Woche und der Streit ist sicherlich noch nicht beendet.
Was aber bedeutet Biopiraterie genau? Wo liegt das Problem? Freien zeigt am Beispiel einer Zahncreme, die in Indien schon immer auf traditionelle Weise hergestellt wurde, wie sich Konzerne zu Unrecht fremdes Wissen aneignen und gewinnbringend verwerten.
Das ist das Beispiel einer Zahncreme, die im Grunde in Indien aus dort vorhandenen genetischen Ressourcen, Kräutern und so weiter hergestellt wird. Und die hat Colgate jetzt in den USA patentieren lassen, indem sie ein kleines Teilchen hinzugefügt hat. Aber im Kern benutzt man nichts anderes als die Zahnpasta, die man in Indien hatte. Und von daher gibt es den neuen Fall jetzt. Und das Unternehmen, das kennen wir auch alle in Deutschland und darüber hinaus auch, weil das ist Colgate. Und die verkaufen ja schon mal eine ganze Reihe von Tuben. Das heißt, hier haben wir natürlich einen Konflikt, den wir dort sehen, wo auch eine ganze Menge Geld drin sein könnte, beispielsweise für die lokalen Gemeinschaften in Indien, die Träger dieses traditionellen Wissens sind.
Neben dem Nagoya-Protokoll verabschiedeten die 193 Mitgliedstaaten auf der Biodiversitätskonferenz COP10 auch einen strategischen Plan für die kommenden 10 Jahre. Dieser Plan zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist nach Meinung von Umweltschutzorganisationen unzureichend, um das rasante Artensterben auf dem Planeten aufzuhalten. Zwar gäbe es Einigkeit über Maßnahmen wie die Einrichtung von Naturschutzgebieten, den Schutz der Meere und Küsten und Anreize für einen nachhaltigen Umgang mit Wäldern und ökologischen Nischen. Doch insbesondere die Industriestaaten hätten eine Einigung auf konkrete und ambitionierte Zielvorgaben verhindert. Der Plan leidet zudem daran, dass sich die Staaten nicht auf eine Bereitstellung ausreichend neuer Mittel für seine Umsetzung einigen konnten. Stattdessen wurde die Definition solcher Finanzierungsmechanismen einfach bis zur COP11 verschoben, die in 2 Jahren in Indien stattfinden wird. Die Einigung der Vertragsstaaten auf die Einrichtung neuer Naturschutzgebiete in den Ländern, die noch einen großen Teil ihrer biologischen Vielfalt bewahrt haben, basiert allerdings nicht auf einem Konsens aller Beteiligten. Indigenas und andere Bewohner dieser Regionen sind oftmals nicht damit einverstanden, dass gerade in ihrem Lebensraum das geschützt werden soll, was anderorten dem industriellen Fortschritt zum Opfer gefallen ist. EED-Mitarbeiter Stefan Tuschen erläutert den Konflikt an Beispielen aus Mexiko und Guatemala.
Also für den mexikanischen Fall kann man sagen, da sind die Forderungen ganz klar, dass bei der Einrichtung des Schutzgebietes, was zunächst von der Gemeinschaft ja gewollt war, viele Sachen intransparent verlaufen sind und eben man erst im Nachhinein feststellen konnte seitens der Gemeinschaft, dass sie eben ihre traditionellen Nutzungsformen, dass sie das dann nicht mehr durchführen durften. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Auffassungen von dem, was Naturschutz bedeutet. Und die indigenen Gemeinschaften sagen, wir haben die Natur schon immer geschützt und das sieht man daran, dass genau die Gebiete, wo wir wohnen, jetzt zu Schutzgebieten erklärt werden, weil da ist die Natur sozusagen noch intakt, da stimmt es noch mit der Biodiversität. In anderen, in dem Fall von Guatemala, ist halt die Schwierigkeit, dass dort die Landrechte der Indigenen überhaupt nicht anerkannt sind, was im Fall Mexiko schon der Fall ist, und deswegen die im Grunde völlig außen vor sind, wenn es um die Einrichtung dieser Schutzgebiete geht. Die werden einfach von Staatsseite eingerichtet und dann kommt es unter Umständen dazu, dass die Menschen eben sogar umgesiedelt werden, weil sie jetzt in einem Schutzgebiet leben, wo man eben nichts mehr anfassen darf.
Es offenbart sich ein Widerspruch zwischen umweltpolitischen Konzepten und dem Schutz indigener Rechte. Müssen diejenigen, die aufgrund ihrer Lebensweise die Umwelt seit jeher bewahren, nun aufgrund einer staatlich oder international verordneten Naturschutzkampagne ihren Lebensraum verlassen? Michael Freien vom Evangelischen Entwicklungsdienst macht deutlich, dass Umweltschutz nur im Einklang mit der Bevölkerung vor Ort funktionieren kann.
Ja, ich glaube schon, dass es im Konkreten sehr oft Widersprüche gibt, vielleicht nicht im Konzeptionellen. Natürlich wird quasi jegliche Umweltorganisation hingehen und sagen, dass man mit den indigenen Rechten ordentlich umgeht. Aber tatsächlich muss man natürlich sehen, dass die Staaten sich schlicht über alles hinwegsetzen, was sie eigentlich beschlossen haben, und dass in nationalen Kontexten sehr oft eine Politik gemacht wird, die indigene Rechte völlig ignoriert. Das ist das, was wir mit drei Studien herausgefunden haben, wo es Fälle gibt, wo zuerst das Naturschutzgebiet eingerichtet wird, dann wird das gleiche Gebiet geöffnet für Bergbauunternehmen, für Tourismusunternehmen und so weiter und so fort, währenddessen die indigenen Völker dann nicht mehr in diesem Bereich leben dürfen, weil es ja jetzt ein Naturschutzgebiet ist. Das ist eigentlich ziemlich deutlich, dass es diesen Konflikt in der Praxis gibt, und diesen Konflikt muss man lösen und, glaube ich, auch kann man lösen, und vor allen Dingen eben über den Weg, der ja, glaube ich, auch das Ergebnis der Veranstaltung hier war, nämlich, dass der Weg, dieses Problem zu lösen, eben darüber führt, dass man indigenen Völkern die Rechte an ihrem Land auch tatsächlich zugesteht.
Seitens der Indigenas wird in erster Linie eingefordert, dass sie selbst an der Diskussion und der Entscheidung über eventuelle Maßnahmen beteiligt werden. Ihre Kompetenz in Sachen Umweltschutz sollte im Vordergrund stehen. Benjamin Inuka von den Quechua in Ecuador.
Básicamente nuestra propuesta es que se fortalezca estos espacios territoriales en los cuales.
Wir schlagen vor, dass die Gebiete, in denen wir Indigenas seit jeher leben, gefördert werden. Der Vorschlag, Naturschutzgebiete einzurichten, ist Unsinn. Es sollte uns überlassen werden, über unsere eigene Entwicklung zu entscheiden. Diese nachhaltige Entwicklung, über die so viel diskutiert wird, soll nach Ansicht der internationalen Organisationen und der Staaten angeblich unsere Probleme lösen. Aber das stimmt nicht. Wenn wir bis heute in diesen Gebieten leben, heißt dies, dass stets ein harmonisches Verhältnis zur Natur bestanden hat.
Pues los territorios en los cuales hemos vivido, si hasta ahora en el siglo XXI estamos viviendo, significa que toda la vida lo hemos tenido en una relación armónica.
Aldo González aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca teilt diese Kritik. Er macht darauf aufmerksam, dass die internationale Debatte sich nicht auf die Lösung der vom Menschen verursachten Umweltprobleme konzentriert. Stattdessen geht es um die wenigen Regionen, die noch intakt sind.
Die Politik, die auf internationaler Ebene entschieden wird, macht uns große Sorgen. Denn wenn von Umweltschutz geredet wird, handelt es sich zumeist um Gebiete, in denen Indigenas leben. Aber es wird nicht über die Gebiete geredet, die bereits zerstört wurden und warum sie zerstört wurden. Und auch nicht darüber, welche Politik dort gemacht werden sollte, wo die biologische Vielfalt verloren gegangen ist.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de